Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und heute wieder mit dabei, live für euch nach dem Rennen in Sanya, der Tobi B. und der Tobi W. Grüßt euch.
Guten Abend.
Hallo. Schönen guten Abend, Freunde. Wie geht es euch nach diesem amüsanten Rennen in China? Wie hieß es? Mallorca der Chinesen, haben sie gesagt.
Hawaii.
Ja, bei Eurosport war es Mallorca der Chinesen, genau.
Oh.
Ist gar nicht so romantisch.
Oh, wie böse.
Ja, also der Patrick Simon hat gesagt, er hätte zwar noch keine Sankia einmal gesehen, aber vielleicht war er nur nicht aufmerksam. Weiß man nicht.
Das höre ich gerade zum ersten Mal, dass es Leute Mallorca nennen. Ich habe ganz oft das Hawaii Chinas gehört, aber nur in Mallorca?
Ja.
Naja. Nee, aber sonst ist alles gut. Langsam sinkt auch der Adrenalinspiegel von letztem Samstag. Gleichermaßen der Koffeinspiegel. Ich habe mich durch die Nacht durchgekämpft mit, weil Phil sagt, es ist Zeitverschiebung. Aber ich kann natürlich nicht eine ganze Woche vorher beginnen, meine innere Uhr umzustellen auf China-Zeit. Deswegen habe ich halt einfach die Nacht durchgemacht und nach einem Mittagsschlaf von 90 Minuten oder sowas ist es dann doch ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich mich irgendwie mit mehr als einem halben Liter Kaffee durch die Nacht gerettet. Danach war ich aber, da war ich richtig zappelig. Selten war ich so zappelig wie nach dem Sanya-Rennen. Aber ich habe es überlebt und langsam ist der Koffeinspiegel auch wieder unten. Tobi, mein Lieber, wie hast du die Nacht überlebt?
Ja, ich habe ja etwas andere Vorgehensweise. Ich habe extra schon in die Nacht auf den Freitag relativ wenig geschlafen und bin dann Freitagabend um 8 ins Bett gegangen, hatte meinen Wecker auf 0.15 Uhr gestellt und ich muss sagen, ich war den Samstag über ziemlich fit. Hat gut geklappt. Aber ich hatte ja auch Übung. Ich habe das Gleiche schon mal in Hongkong gemacht, 2 Wochen vorher.
Ich bin so froh, so froh, dass die ganzen doofen Asienrennen jetzt durch sind, ne?
Oh ja.
Also die Asienrennen, die haben natürlich geliefert. Da haben wir schöne Rennen gehabt und haben einfach eine Menge erlebt in Asien. Aber für uns Zentraleuropäer ist es wirklich, wirklich übel, ein Formel-E-Rennen oder überhaupt ein Autorennen in Asien zu gucken.
Das stimmt.
Ja. Vor allem, weil wir ja nicht nur gucken, sondern das ist im Endeffekt für uns ja doch mindestens 10 Stunden am Stück quasi nonstop Arbeit. Und ja, wenn du da morgens um 1 Uhr anfängst und dann bis mittags um 11 dran bist, dann weißt du nachher, was du getan hast.
Ja. Ich fühle mit euch, Jungs.
Oh.
Auch wenn ich einfach nachts schlafe und das Rennen dann morgens gucke.
Ja, aber du hast auch in der Nacht ehrlich gesagt wenig verpasst. Also in den Trainings, ich habe selten so ein ruhiges Training in der Formel E erlebt wie in Sanya. Einziges Vorkommnis waren ein paar Verbremser von Tachita vor allem. Die scheinen ein bisschen mit dem Brake-by-Wire Probleme gehabt zu haben. Die haben dann noch die Bremse entlüftet bei Jean-Éric Vergne währenddessen. Sebastian Buemi hat blockierende Räder gehabt. Das Gleiche ist ihm dann im Qualifying widerfahren. Darüber sollten wir nachher eigentlich auch reden. Aber sonst ist im Training eigentlich ganz und gar nichts passiert. Das heißt, Phil, du hast nichts verpasst in der Nacht.
Ja, das ist doch gut. Da bin ich ja total zufrieden. Mit den Training-Sessions tue ich mich ja immer schwer. Ne? Selbst wenn die zu normalsterblichen Zeiten laufen, kann ich mich einfach ganz oft gar nicht dazu überwinden.
Was allerdings schon gut zu erkennen war in den freien Trainings, dass mit Nissan auf dieser Strecke zu rechnen war. Oliver Rowland Bestzeit im ersten freien Training, Buemi Bestzeit im zweiten freien Training und der jeweils zweite des Teams, einmal fünfter, einmal dritter. Also die waren bei beiden freien Trainings vorne mit dabei und da war schon klar, dass, mit Nissan zu rechnen sein dürfte. Auch relativ stark waren DST Cheetah bei ihrem Heimrennen. Das ist ja ein chinesisches Team und die hatten auch, ich glaube, 150 geladene Gäste im benachbarten Atlantis Hotel untergebracht, mit dem sie dann für das Rennen jetzt auch eine einmalige Partnerschaft eingegangen sind und auch den Namen des Hotels auf dem Auto stehen hatten. Mhm. Ja, wie gesagt, die waren auf jeden Fall stark. Antonio Felix da Costa präsentierte sich ganz stark im freien Training und ja, da waren die Favoriten eigentlich schon so ein bisschen ausgemacht und das sollte sich ja dann auch bewahrheiten im Qualifying.
Ja, gerade bei Felix da Costa, ne? Zwar in Qualifying Gruppe 1 gestartet, die erfahrungsgemäß ja eher etwas mit den schlechteren Streckenbedingungen zu kämpfen hat. Gerade da Costa. Zumal am Strand, wo eventuell noch Sand auf die Strecke gepustet werden könnte. Obwohl man muss sagen, dass es relativ, also das ist eigentlich gar nicht passiert, dass die Strecke schmutzig war. Ich war selbst überrascht. Im ersten freien Training ist das immer, die ersten Sekunden immer sehr amüsant zu verfolgen, weil einfach so unglaublich viel Staub auf der Strecke liegt. Das war erstaunlicherweise in Sanya nicht so. Die scheinen gut geputzt zu haben, die Strecke vorher. Naja, und auch im Qualifying schien das kein allzu großer Nachteil gewesen zu sein, denn Antonio Felix da Costa, wie erwähnt, aus Qualifying Gruppe 1 gestartet, hat es in das Superpole-Shootout geschafft.
Ja, er hat eine richtig gute Runde gezeigt. Muss man natürlich dazu sagen, da war er in der Gruppe 1 aber auch der Einzige. Ja, also ansonsten hatten wir ja noch in der ersten Qualifying-Gruppe Jerome D'Ambrosio, Lucas Di Grassi, Edu Mottara und Sam Bird. Wie gesagt, da Costa, Felix da Costa hatte etwas mehr als 0,4 Vorsprung auf D'Ambrosio. Di Grassi war schon mehr als eine halbe Sekunde zurück. Und bei Sam Bird war der Rückstand sogar fast 0,7. Und ja, das sollte sich ja bewahrheiten, dass die Audis nicht ganz so stark sein sollten am Wochenende.
Ich frage mich, was mit Bird passiert ist, ne? Also der hat in allen Trainingssessions und auch im Qualifying nicht so wirklich überzeugen können, da einen riesen Rückstand gehabt. Und ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, nach dem Rennstart, wegen seiner schlechten Startposition, der Knabe ist vom Platz 16 aus ins Rennen gegangen, wegen seiner schlechten Startposition ist er dann im Chaos der ersten Runde, da wurde noch eine Full Course Yellow ausgerufen zwischendrin, der ist nach der ersten Runde, aus dem Rennen gekegelt worden, nach einer Kollision mit Stoffel van Dorn und konnte deshalb seine schlechten Zeitfahrergebnisse auch im Rennen nicht wirklich ausbügeln. Kurzum ein Katastrophenwochenende für Sam Bird. Der steht zwar immer noch mit 54 Punkten in der Meisterschaft nach dem Rennen, die hat er auch schon nach Hongkong gehabt, in Schlagweite von der Spitze in der Meisterschaft. Er ist nur Dritter, aber trotzdem ein wirkliches Rennwochenende zum Vergessen für Sam Bird. Und hoffentlich wird bei dem, also da wird eine Kehrtewende nötig, wenn es jetzt nach Rom geht. Naja, aber zurück aus Rom in die Qualifikation von Sanya. Denn in die Superpole-Session sind ja noch ein paar andere Kollegen gekommen, nicht wahr?
Genau, also mehr oder weniger, ne? Also prinzipiell qualifiziert für die Superpole haben sich die Kollegen Sims und Roland und Wern, da Costa, Abt und Buemi. Und so richtig reingekommen in die Superpole ist zumindest Sims nicht, denn der hat es gar nicht erst aus der Box geschafft, wenn ich das richtig gesehen habe. Der hatte wohl ein Problem, den einzigen Vorwärtsgang, den er hatte, einzulegen. Das ist natürlich schwierig. Dann irgendwie vom Parkplatz wegzukommen und auf die schnelle Runde zu gehen. Ansonsten haben es irgendwie alle geschafft, zumindest auf die Strecke zu kommen. Tatsächlich nach der Superpole-Runde wieder an die Box zu kommen, war vor allem für Buemi schwierig, der halt unterwegs in der Wand gelandet ist und damit auch keine Zeit bekommen hat. Am beeindruckendsten fand ich ehrlich gesagt die Runde von da Costa, auch wenn es nicht die schnellste war, weil er einfach wundervoll durch die letzte Kurve gedriftet ist, nachdem er von der links zu hart über die Curbs gefahren ist und dann ein bisschen das Heck verlor. Das hat auch schon wieder ganz haarscharf ausgesehen, zumindest aus der Perspektive, die Kamera da hatte. Ne? Bestzeit hatte der Herr Roland, wenn ich mich nicht irre, mit 1:07.945.
Wow.
Was schon schnell ist, eine halbe Sekunde immerhin vor Jean-Éric Wern, der den zweiten Platz geschafft hat und da Costa mit seiner wilden Driftrunde den dritten und Daniel Abt, über den haben wir noch gar nicht geredet, mit 1:08 den vierten Superbowl-Platz geholt.
Tobi, magst du noch mal kurz anschneiden, warum Buemi womöglich seinen Nissan in die Wand gesetzt hat im Qualifying? Da ist eine sehr interessante Geschichte dahinter nämlich.
Ja, das ist in der Tat so. Buemi hatte schon im zweiten freien Training ein Problem mit den Bremsen. Er ist da in die langgezogene Kurve 5. Ist er in Kurve 5 gerade ausgerutscht und in die Tech-Pro-Barriere eingeschlagen. Offensichtlich war es dann so, dass die in der Zeit zwischen freiem Training und Qualifying kein richtiger Bremstest gemacht werden konnte. Und wenn man den Berichten Glauben schenken darf, die da kursieren, ist Buemi dann von der Rennleitung verpflichtet worden, im Qualifying mit einem Bremsdruck von 100 Bar aufs Pedal zu steigen, um zu beweisen, dass seine Bremse regulär funktioniert. Und dabei hat er sich wohl die Reifen viereckig gebremst, um es mal überspitzt auszudrücken, sich ziemliche Bremsplatten geholt. Das war wohl im Qualifying auf seiner Inlap, also nach seiner schnellen Runde, musste er da, wie gesagt, den Berichten zufolge einmal extrem fest bremsen. Wie gesagt, der Bremsdruck, den er aufbauen musste, wurde vorgegeben von der Rennleitung. Buemi schimpfte dann anschließend darüber, er hätte nie im Leben aus eigenem Antrieb so stark gebremst, aber er musste es machen. Und ja, wie gesagt, dabei scheint das Auto Schaden genommen zu haben, denn bei der Superpole-Runde versagte wohl seine Bremsanlage und in dem Technik-Check nach der Superpole stellte der technische Delegierte fest, dass das Bremssystem nicht sicher war und damit nicht den Regeln des technischen Reglements § 12.1 entsprach. Heißt, Buemi wurde für die Superpole disqualifiziert. Macht im Endeffekt nichts aus. Er war dann nicht mehr Fünfter, sondern Sechster. Fiel also hinter Sims zurück, der ja gar keine Runde gefahren hat. Aber. Jetzt kommt das große Aber. Dadurch, dass sein Auto im Endeffekt so lange noch under investigation war, stand es unter Parc-Fermé-Bedingungen. Das heißt, die Mechaniker und Ingenieure durften das Auto nicht anfassen. Ist aber schlecht, wenn nur 2 Stunden zwischen Superpole und Rennstart sind, wenn dann die Mechaniker 1,5 Stunden lang das Auto nicht anfassen dürfen. Sie dürfen es nämlich auch nicht aufladen. Ja, und deshalb war dann eine halbe Stunde vor Rennstart, ging die Boxengasse auf, dass die Autos in die Startaufstellung fahren. Aber Buemis Auto war zu dem Zeitpunkt gerade erst ein paar Minuten aus dem Parc Fermé zurück und stand immer noch an der Ladestation. Und die guten Ingenieure bei Nissan hatten jetzt die Wahl. Entweder sie schicken Buemi mit, ich müsste nur knapp 85% Ladezustand auf die Strecke, oder aber sie laden das Auto komplett auf und starten aus der Boxengasse, weil die Boxengasse dann nach 5 Minuten, glaube ich, wieder geschlossen wurde. Und ja, die Ingenieure haben sich dann zu letzterem entschieden und Buemi war anschließend stinksauer.
Verständlicherweise.
Zu Recht, ja.
Ja. Also, dass die FIA ihm quasi einen Flatspot, wie man sie im Fachjargon ja immer nennt, also eben dieses Reifenviereckigfahren, quasi aufzwingt. Niemand geht mit 100 Bar auf dem Straßenkurs in Sanya in die Eisen. Vielleicht kommst du in der Haarnadelkurve 8 nah dran. Aber selbst da, das ist einfach unproportional. Und die FIA wollte eben testen, ob das Bremssystem sicher war. Und wer mit 100 Bar in die Eisen geht, der holt sich ganz einfach einen Flatspot. Und wenn man dann das nächste Mal auf die Bremse geht, Flatspot bedeutet, das muss man vielleicht noch erklären, halt, dass der Reifen, der sonst rund ist, stehen bleibt beim Bremsen. Und das Auto dann auf einen Punkt auf diesem runden Reifen rutscht. Und dieser eine Punkt wird dann nicht mehr rund, sondern eben flach. Naja, und
wenn du das nächste... Bremsplatten im Deutschen.
Ah, Bremsplatten, sehr schön, danke. Und wenn du dann eben das nächste Mal auf die Bremse steigst, dann rollt der Reifen halt bis zum Bremsplatten vor und rutscht dann wieder auf der flachen Fläche. So, und deswegen wird der Bremsplatten von Mal zu Mal schlimmer. Naja, und dass Buemi dann in die Mauer ging, war keine Überraschung mehr. Also ein sehr interessantes Thema. Überhaupt ist Nissan momentan ein sehr interessantes Team aus technischer Sicht. Da gab es auch in dieser Woche einen Artikel bei uns, geschrieben von unserem liebsten Tobi Wirz, der mal ein bisschen auf den Doppelmotor des Teams eingegangen ist. Ein sehr komplexes Thema, was ich selber noch gar nicht durchblickt habe. Das habe ich seit Tagen vorgehabt, mich da mal ein bisschen schlau zu machen. super interessant jedenfalls. Und allein aus technologischer Sicht ist der Nissan in dieser Saison sehr interessant. Naja, und dann eben dieser Test zum Bremssystem. Naja, aber bizarr, dass Buemi dann eben seine gute Qualifying-Chance dadurch verpasst und dann durch die Parc-Fermé-Geschichte nicht mal von seiner Startposition ins Rennen aus starten darf, sondern aus der Boxengasse. Naja, immerhin hatte er den Vorteil mit seinem Boxengassenstart, dass er dem ganzen Chaos um die Startampel aus dem Weg gehen konnte und dem ganzen Chaos überhaupt aus der ersten Runde aus dem Weg gehen konnte. Denn da ging es schon, also es ging schon mal mehr ab in der Formel E, keine Frage in der ersten Runde, aber es war dann doch durchaus hektisch stellenweise, oder?
Na, eng war es vor allem, ne? Aber erstmal nochmal zurück zum Tohuwabohu mit der Ampel. Was war denn los mit der Ampel? Also das, ich habe mir das Rennen angeschaut und die Ampel wurde grün und dann baut sich halt so die Spannung auf und die Musik macht so ja und die Kommentatoren so, ja und jetzt gleich geht's dann los und gleich gehen alle Lampen an und wenn die Lampen ausgehen, geht das Rennen los und dann haben sie angefangen über andere Sachen zu reden und über noch andere Sachen und dann blieb eigentlich außer Wetter nichts mehr übrig, da fingen sie sich dann an zu wundern, Moment, warum gehen uns die Themen aus und die Ampel ist immer noch grün, irgendwas stimmt doch hier nicht, was zum Teufel war denn da eigentlich los?
Ja, das ist leider nicht bekannt. Gab wohl technische Schwierigkeiten, aber die Kommentatoren waren nicht die einzigen, die dann anfingen, irgendwas zu reden, sondern das ging dann auch durchaus dem einen oder anderen Fahrer so, unter anderem Pascal Wehrlein, der dann am Boxenfunk wild am Diskutieren war, wann es dann endlich losgehen würde. Ja, und dann gingen die Ampeln an und nach ganz kurzer Zeit gingen die fünf Lichter aus.
Los.
Und Wehrlein hat einen Start verschlafen.
Tja, was fängt da auch an zu funken? Das war einfach nur.
Hat dann erstmal fünf Plätze verloren, ja.
Tja.
Hätte mal besser aufgepasst.
Genau, hätte Schmette. So ist es dann manchmal, ne? Naja, gut, okay, haben wir das auch geklärt. Wir wissen, dass wir nicht wissen, woran es tatsächlich gelegen hat. Das ist schade, das ist natürlich ein historischer Moment, der jetzt für die Zukunft oder zukünftige Generationen nicht dokumentiert wurde, aber naja, so ist das dann halt. Wissen wir denn? Also ich meine, außer Wehrlein haben ja andere Leute auch noch Plätze verloren beim Start, unter anderem Philippe Nasre, weil er einfach stehen geblieben ist. Was war bei dem los?
Wenn ich das wüsste.
Weiß man auch nicht, ne?
Hätte ich schon was drüber geschrieben.
Das ist alles total famos.
Technical Infringement.
Aha. Infringement?
Infringement. Nee, Issue, Entschuldigung, Issue.
Ich wollte sagen,
Infringement war was anderes.
Ja, ein technischer Verstoß? Ja,
nein,
Issue, ja, schönen Schrank auch. Das kann ja alles sein.
Ja, eben. Aber du, das ist halt das Team-PR-Sprech.
Da haben wir schon so oft drüber geredet, aber man kriegt von Dragon einfach keine Informationen. Ich habe gesehen, dass Fans wohl per Postzuschrift Autogrammkarten bekommen können vom Team. Mhm. Vielleicht probieren wir Journalisten, die Informationen über Dragons Rennen haben wollen, das einfach auch mal per Postkarte oder sowas. Also, die längeren E-Port-Hörer kennen das bestimmt schon, dass wir uns regelmäßig über Dragons Kommunikation echauffieren. Und das mache ich an dieser Stelle auch nochmal. Es gibt nämlich keinerlei Informationen zu dem Team und zu den Rennen. Hin und wieder bringt Geox, deren Hauptsponsor, noch eine Pressemitteilung. Die haben in dieser Saison mehr Pressenachrichten verschickt als das Team selber. Und
dabei waren das nur drei in dieser Saison, die von Geox kamen.
Ja. Also, ja, wir wüssten gerne mehr über Geox Dragon Racing und auch gerade in Hinblick auf, naja, zum Beispiel das Tohuwabohu aus Rennrunde 1, in der Philippe Nasa am Start einfach stehen geblieben ist, dann das Medical kam, mal kurz aufs Auto geklopft hat und dann fuhr das Auto auf einmal weiter.
Aber erstmal war so Full Course Yellow deshalb, ne?
Ja, richtig, richtig. Der Rennleiter hat eine Full Course Yellow ausgerufen, weil ganz einfach, wenn da aus dem Medical Car jemand aussteigt aus dem Fahrzeug, Philippe Nasa mitten auf der Startgeraden steht, na klar, muss da das Rennen neutralisiert werden, wenn da ein paar Sekunden später die Autos vorbeiflitzen. Mhm. Irgendwie hat Nasa sein Auto neu gebootet bekommen und dann ging es weiter mit dem Rennen. Die Full Course Yellow war auch relativ kurz, aber
die Fahrt von Nasa war dann auch sehr kurz, ne? Der hat auch fünf Minuten dann in der Box geparkt und aufgegeben.
Ja. Also wohl ein technisches Problem, wie Tobi es sagt. Ein technisches Problem welcher Natur? Das weiß niemand so wirklich.
Aber vielleicht hat ja die Sandra Köhnert von Geox tatsächlich zugehört und lässt uns da auch diesbezüglich mehr Informationen zukommen. in der Zukunft. Man darf die Hoffnung ja nie aufgeben.
Richtig. Immer das Beste hoffen.
Ja, dann gab es auch in der ersten Runde direkt den Zwischenfall, den der Tobi eben schon ansprach. Dass nämlich beim Anbremsen von Kurve 5 müsste es sein, der Sam Bird so ein bisschen auf die Hörner genommen wurde von Stoffel Van Dorn im HWA. Tja, und direkt für beide wieder das Rennen beendet. Sehr ärgerlich für Bird, der, ich sag mal, schon kein gutes Wochenende hatte und dann jetzt mit komplett leeren Händen nach Hause gehen muss. Natürlich auch mindestens genauso ärgerlich für HWA. Die Truppe versucht einfach, Kilometer zu bekommen, damit sie Erfahrung sammeln können. Und es will einfach nicht klappen, dass tatsächlich mal beide HWAs problemlos das Rennen auch beenden können.
An der Spitze ging es dafür umso enger zur Sache, ne? Ich habe selten erlebt in dieser Saison, also natürlich haben wir enge Duelle erlebt in dieser Saison, aber so viele Autos auf einem Fleck, teilweise haben sich 8 Fahrzeuge zeitgleich um die Führung duelliert, die nach einem unglaublichen Rennstart Oliver Rowland für die erste Rennhälfte inne hatte. Dahinter ging es aber ordentlich dicht her. Jeff war dabei, Jean-Éric Vergne also, Antonio Felix da Costa, Daniel Abt, Sims, dahinter Lotterer und die Grassi mit ein bisschen Abstand. Und so blieb die Ordnung an der Spitze dann für die erste Rennhälfte. Hinter dem ganzen Geschehen an der Spitze gingen die ersten Attack-Mode-Aktivierungen los. Attack-Mode wurde platziert, die Aktivierungszone an der Außenbahn von Kurve 3. Das bedeutete, dass die Fahrer einen viel, viel weiteren Bogen durch diesen Linksbogen fahren mussten und dann mehrere Zehntelsekunden verloren haben, vielleicht sogar mehr als eine Sekunde, wahrscheinlich mehr als eine Sekunde. Und in den meisten Fällen, gerade in so einem engen Feld, auch Positionen verloren haben. Also der Attack-Mode war, weil die Strecke danach, das sollte man dazu sagen, auch nicht wirklich zum Überholen mit mehr Leistung eingeladen hat. 25 kW waren dann doch nicht so viel, war vor allem ein Nachteil. Allerdings muss man sagen, das war ja auch gar nicht das Ziel, einen Vorteil mit dem Attack-Mode zu kriegen. Einziges Attack-Mode-Ziel war, ein strategisches Element zu den Rennen hinzuzufügen. Und in Sanya war es eben so, wann nutzt man seinen strategischen Nachteil? So seine Extra-Runde quasi ein. 2 davon muss man im Verlauf des Rennens wegkriegen. Und naja, wenn es so eng hergeht im Feld, gerade an der Spitze mit den Top 8, da haben sich die ersten natürlich, da wurde erstmal gezögert in der ersten Phase des Rennens. Denn wer rausgeht in die Attack Zone, der verliert potenziell Plätze. Unter anderem eines der größten Attack Mode Opfer in Sanya, Lucas Di Grassi. Ich weiß nicht, was schiefgegangen ist mit dem. Zweimal in Folge, einmal in Runde 11 und 16, wenn ich das noch richtig im Kopf richtig habe. Also in der ersten Phase des Rennens versucht die Grassi seinen Attack-Mode zu aktivieren in der Attack-Zone, hat beide Male ein bisschen zu viel Schwung in meinen Augen dabei, fährt zu weit rechts und man muss mit der Mitte des Fahrzeuges die im Boden eingelassenen Spulen treffen. Und diese Spulen senden dann eben ein Signal an das Fahrzeug und an die Rennleitung. Und einfach so über Funk wird das quasi weitergegeben. Das Auto ist jetzt im Attack-Mode. Naja, und die Grassi hat die Spulen eben nicht erwischt. Besonders die dritte Spule hat er nicht erwischt. Und deswegen zweimal versucht, den Attack-Mode zu aktivieren. Hat es zweimal nicht geschafft. Und dann erst im dritten Anlauf seinen Attack-Mode aktiviert. Und das hat natürlich eine Menge Zeit gekostet. Gerade weil er zu dem Zeitpunkt schon in den Top 10 fuhr, ist das wirklich ärgerlich gewesen.
Ich habe mal gerade nachgeguckt von den Sektorzeiten her. Man verliert oder man hat circa 1,5 Sekunden verloren, wenn man durch die Attack-Zone gefahren ist. Also das sind dann bei Di Grassi mal eben 3 Sekunden, die er tatsächlich verschenkt hat.
Genau, und dann 4,5 mit der finalen
Aktivierung.
Ja. Und das ist im engen Straßenrennsport doch richtig, richtig viel.
Wie ging es weiter?
Ne? Also ja, im hinteren Teil des Feldes gab es das ein oder andere Gerangel. Mitch Evans hat Tom Dillmann einmal ein bisschen rüde zur Seite gefahren. Das war so eine Aktion, für die andere Fahrer auch schon eine Strafe bekommen haben. Zum Beispiel nachträglich nach 4 Stunden nach Rennende erst kürzlich. Ansonsten gab es im Endeffekt nicht viel an Veränderungen. Dann, wie gesagt, im Mittelfeld dann auch gerade durch die Attack-Modes, die dann aktiviert wurden. Freins zum Beispiel vorbei an Di Grassi, der aber dann seinerseits wieder zurückging, als er dann den Attack-Mode hatte. Paffett ist ausgeschieden mit einem Antriebswellendefekt.
Das auch schon wieder.
Es ist auch nicht das erste Mal bei HWA.
Ja, das höre ich gerade zum ersten Mal. Wieder die Antriebswelle.
Ja.
Hat er gesagt. HWA, ihr macht mich wahnsinnig. Das ist jetzt, also du sagst nicht zum ersten Mal.
Da können die ja nichts für. Ist doch die Venturi-Antriebswelle, die kaputt ist.
Aber bei Venturi geht nie was kaputt.
Ich habe doch mal einen verschwörungstheoretischen Artikel dazu.
Ach, das ist einfach ärgerlich, weil ja, HWA, die sind so gut unterwegs im Zeitfahren und im Rennen fehlt die Pace und dann kommt auch noch das Pech der Technik obendrauf. HWA, die stehen in der Meisterschaft nach dem Sanya-Epri, auch das kann ich schon mal vorwegnehmen, die haben 0 Punkte gemacht, ganz genauso wie Bird, stehen also immer noch bei den 7 Punkten, die sie nach Hongkong hatten, auf Platz 9 in der Teammeisterschaft. Die könnten mindestens 15 Punkte oder ja doch mindestens 15, eher 20 Punkte meiner Meinung nach mehr haben auf dem Konto.
Locker.
Wenn sie einfach mal ein Rennen beenden würden. Und zwar mit beiden Autos in den Punkten, in denen sie ja meistens lagen, während sie ausgefallen sind.
Ja, Lüsserifts. Ich habe da mal eine Frage. So 22 Minuten vor Schluss, wo wir uns jetzt gerade zeitlich ungefähr befinden, gab es eine Einblendung, Da Costa under investigation, starting procedure.
Ja.
Der Tobi W. weiß bestimmt, was es damit auf sich hat, oder? Die Kommentatoren zumindest auf Eurosport. Du wüssten es nicht.
Also, ich kann mir ein bisschen was zusammenreimen. Zunächst mal muss ich dazu sagen, auch da ist die Formel E in ihrer Kommunikation ausbaufähig. Zu der Untersuchung, die gegen Felix da Costa gelaufen ist, gibt's nichts an Dokumenten oder Informationen, außer die Einblendung im Live-Timing und der zeitgleichen Einblendung im TV-Weltsignal. Was ich dazu sagen kann, ist, dass Antonio Felix da Costa beim Rennstart nicht an der Startlinie gestanden hat, sondern er war ein ganzes Stück weiter hinten. Ich denke mal 1 bis 2 Meter, würde ich sagen. Warum? Kann ich nicht erklären, ob das in dieser Form erlaubt ist, weiß ich auch nicht unbedingt. Hintergrund ist der Start der Fahrzeuge wird mit Sensoren überwacht, um festzustellen, ob jemand einen Frühstart gemacht hat. Und wenn da einfach jemand entweder zu weit zur Seite fährt oder ein Stück weiter hinten steht, dann können die Sensoren die Position des Autos nicht erfassen, also auch nicht automatisiert feststellen, ob das Auto richtig losgefahren ist oder ob es einen Frühstart gegeben hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass das der Grund für die an der Investigation war, aber gekommen ist dann im Nachhinein nichts mehr. Deshalb nur Vermutung, nichts Konkretes weiß man nicht.
Wir haben zu dem Zeitpunkt dann aber auch relativ schnell andere Themen im Kopf gehabt, ne? Mhm. Ja. Denn keine Minute nachdem diese Untersuchung gegen Felix da Costa gestartet wurde, ging es im Duell um die Spitze richtig heiß her. Pünktlich zur Rennhalbzeit mit einem, ich habe selten so ein entschiedenes Manöver gesehen von Jean-Éric Vergne, quetscht sich vorbei mit qualmenden Reifen an Oliver Rowland. Das war im besten Daniel Ricciardo-Style eigentlich. Manchmal muss man die Briefmarke einfach nur lecken und senden, hat er doch mal gesagt. Und so war es eigentlich mit Vergne und seinem Manöver gegen Rowland. Sehr entschieden, mit aller Härte, aber absolut fair. Ein Lehrbuchmanöver, mit dem sich Vergne in der letzten Kurve auf der Strecke an Rowland vorbeigequetscht hat. Und danach, naja, nach mir die Sinnflut, so ungefähr. Vergne ist nach vorne gefahren, hat sich abgesetzt, hat einige Sekunden nach Vorsprung herausfahren können, hat sich den Attack-Mode geholt und dahinter ging es dann dafür richtig ab. Rowland ordentlich unter Druck von allen 5 Fahrern, die hinter ihm sich aufgestaut hatten, dann 6, dann 7, dann 8 Fahrer eigentlich, die alle Chancen auf den Rennsieg gewittert haben oder zumindest auf dem Podium gewittert haben. Aber man muss auch dazu sagen, Oliver Rowland hat sich, auch wenn er beim Wernmanöver vielleicht ein bisschen geschlafen hat, dann danach richtig gut verteidigt gegen all die Angriffe von hinten. Und naja gut, er hat aber, muss man fairerweise dazu sagen, auch ein bisschen profitiert von der Full Course Yellow und den ersten gelben Flaggen und dann dem Safety Car wegen den Bergungsarbeiten für einen Unfall, der dahinter passiert ist. Davon hat er ein bisschen profitiert, denn in dem ganzen Chaos, Roland hat das Feld so ein bisschen zusammengestaucht auf Platz 2 liegend, haben es alle versucht, aneinander vorbeizufahren. Abt und Sims und Felix da Costa und auch André Lotterer, der im Zweikampf mit Alexander Sims nicht wirklich zusammengekommen ist. Die haben sich nicht berührt, aber Lotterer hat sein Fahrzeug eben neben Sims platziert und ihn auch nicht in die Streckenmauer geschoben. Aber naja, im ganzen Chaos ist es eben dann leider so passiert. Das war ein klassischer Rennunfall, dass Sims selbstverschuldet in die Mauer gefahren ist in Kurve, lass mich lügen, war es Kurve 6, Tobi?
Kurve 6, ja. Kurve 5 ist die enge links und dann direkt geht's rechts, Kurve 6, ja.
Ja, genau, also Kurve 6, an der wir auch schon im Training einige spektakuläre Szenen gesehen haben. Also man ist auf der Strecke in Sanya wirklich nur schnell, wenn man Kurve 6 eigentlich schon die Mauer mitnimmt oder zumindest Millimeter daran vorbeifährt. Und naja, Sims ist eben mit ordentlichem Wumms in die Mauer gekracht und danach in Lotterer noch reingelandet. Und damit war Alexander Sims' Rennen vorbei. Auf Platz 5 liegend, auf Platz 5 liegend, ist er ausgeschieden aus dem Rennen, musste das Auto auf der Strecke abstellen, in einer ganz ungünstigen Position, auf dem Weg zu Kurve 8, also noch nicht mal auf der Startgeraden, sondern auf der Gegengeraden. Dadurch musste dann das Rennen erstmal mit einem Safety Car eingebremst werden und zum dritten Mal in Folge mit einer roten Flagge.
Ja, da weiß ich natürlich nicht, ob das tatsächlich sein muss. Zu Anfang der Saison gab es ja Diskussionen darüber, dass die vielen Safety-Car-Phasen, die es gibt, da im Endeffekt dafür sorgen, dass die Fahrer keine Energie mehr sparen müssen. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass die Formel E jetzt hingeht und wenn sie sieht, dass eine Bergung etwas länger dauert und nicht so schnell vonstatten geht, dass sie das Rennen lieber abbricht, als noch ein paar Runden die Fahrer Energie sparen zu lassen. Gefällt mir so nicht unbedingt, weil wie gesagt, das war jetzt auch das dritte Mal hintereinander. Bisschen Kritik an den Marshals, also den Streckenposten in Sanya darf da glaube ich auch erlaubt sein. Sogar auch das Jaguar I-Pace E-Trophy-Rennen wurde einmal wegen der roten Flagge unterbrochen, weil da ein Auto liegen geblieben ist und sich das nicht so einfach bergen ließ. Ja, weiß ich nicht. Die haben nicht so den professionellen Eindruck gemacht, sag ich mal ganz vorsichtig. Vielleicht noch ein Wort zu Alex Sims. Finde ich, ist bislang so ein bisschen die tragische Figur dieser Saison. Der Gute liegt jetzt mittlerweile in der Fahrermeisterschaft, ich will nicht sagen aussichtslos, weit hinten, aber nur auf Platz 14, hat gerade mal 18 Punkte gesammelt. Hätte eigentlich in Marrakesch schon gewinnen müssen. Hat durchaus einiges an Pech diese Saison angesammelt und sein Teamkollege Antonio Felix da Costa, ich nehme es mal vorweg, führt im Moment die Fahrerwertung an und also Sims steht dem vom Fahrerischen her in nicht viel nach. Das haben wir, denke ich mal, ganz klar gesehen, jetzt in den ersten 6 Rennen dieser Saison, die schon gewesen sind. Ist einfach schade, dass Sims einfach es nicht schafft, die Ergebnisse tatsächlich dann auch zu erzielen, die er durchaus in der Lage wäre zu erreichen. Da sehe ich allerdings ich sehe viel Potenzial bei ihm und ich glaube, dass wir auch da in der Zukunft mit ihm rechnen können.
Wisst ihr, mit wem wir vielleicht in Zukunft nicht mehr rechnen können?
Nein.
Mit wem? Fängt mit Pi an und hört mit K auf.
Ach ja, hör mir auf.
Oder? Den hast du echt gefressen, ne?
Ja, aber ich meine, guck dir doch mal an, was der macht, der Junge. Ich meine, er hat ja Großes geleistet, anfangs, als diese Serie prinzipiell überhaupt so in ihre erste Saison ging, ja, aber Für meinen Geschmack bewirbt er sich einfach Rennen für einen Ausstieg zur nächsten Saison und zwar spätestens. Oder sehe ich das falsch?
Der liefert einfach nicht. Das haben wir in dem Hongkong-Epod schon, also nach dem Hongkong-Rennen schon gesagt. Piquet liefert einfach nicht mehr. Seit er bei Jaguar ist, steht er einfach nur im Schatten, in seinem eigenen Schatten. Er ist ein Schatten seiner selbst und dann aber voll im Schatten von Mitch Evans, der ihn wirklich düpiert. Und zwar nach allen Regeln der Kunst. Mitch Evans ist in jedem E-Prix in diesem Jahr in die Punkte gefahren. Steht mit 36 Punkten auf Platz 10 in der Meisterschaft. Rein mathematisch hat der die Chance, in Rom die Führung in der Wertung zu übernehmen. Und Nelson Piquet Jr. hat einzig und allein in Diriyah beim Saisonauftakt für Platz 10 einen Punkt auf sein Konto gespielt. Ist damit, wenn man die Fahrer, die noch keinen Punkt auf ihrem Konto haben, das sind Nasser, Dillmann und die beiden nicht mehr fahrenden Rosenqvist und Günthers, aus der Wertung nimmt, dann ist Piquet der Fahrer mit dem schlechtesten Punktekonto von allen Piloten in der Formel E. Und das ist jetzt leider auch keine Ausnahme. Das liegt jetzt nicht nur am Fahrzeug, mit dem Jaguar nicht zurechtkommt, denn Evans zeigt ja, dass man mit Jaguar in die Punkte fahren kann, auch 2019, auch im letzten Jahr.
Sechsmal in Folge übrigens.
Sechsmal in Folge, ne? Auch im letzten Jahr war Piquet schon hinter Evans in der Wertung. Im Jahr davor, lass mich kurz lügen, war er natürlich vor Evans, weil Evans da noch nicht gefahren ist. Das war Saison 3, da hat er Adam Carroll als Teamkollegen gehabt. Was ich eigentlich sagen will, ist, bei Piquet läuft es momentan echt nicht zusammen. Und wenn der jetzt nicht auf der Stelle eine 180-Grad-Kehrtwende macht und regelmäßig in die Punkte und am besten Fall sogar noch auf ein Podium fährt in Europa, dann sieht's wirklich mau aus für ihn. Und dann kann Dragon mal eben schauen, ob sie vielleicht im nächsten Jahr noch mit Max Günther, na, das ist jetzt Wunschdenken, als Testfahrer rechnen können. Denn Jaguar wird sich ganz sicher umschauen, schon jetzt, langsam läuft die Silly Season an, nach potenziellen Alternativen für Fahrer, die eben nicht so wollen, wie sie sollen. Man darf auch nicht aus dem Kopf lassen, dass Evans seines Zeichens gehandelt wird als Porsche-Fahrer in der Zukunft. Also wir werden bei Jaguar ganz sicher, das ist ein ganz anderes Thema über der Serie, bei Jaguar in der nächsten Zeit ganz sicher einige personelle Umstellungen sehen. Unter anderem sehe ich auch potenziell den Hammer hängen über Nelson Piquet Jr.
Naja. Muss man ja dazu sagen, dass Piquet vor der vierten Formel-E-Saison als Ex-Champion geholt worden ist. Wahrscheinlich auch nicht für wenig Geld. Darf man ja auch nicht ganz außer Acht lassen, dass der, denke ich mal, zu den besser bezahlteren Fahrern der Serie gehört. Und ich könnte so langsam verstehen, dass Jaguar da langsam die Geduld ein bisschen ausgeht mit ihm.
Mit Recht. Ja. Naja, aber gut. So. Lassen wir das mal gut sein.
Haben wir eigentlich gesagt, warum wir über Piquet reden? Weil der ausgefallen ist im gleichen Moment, in dem Sims ausgerollt ist?
Jetzt hast du es gesagt.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt einfach nur uns über Piquet aufgeregt, ohne zu sagen, warum wir auf das Thema kommen.
Ja, genau. Denn auch ich wollte das mit der Spitzenbemerkung nur einleiten, aber kam dann nicht weiter.
Und dann wurde ich böse und dann ging's los. Na gut, okay. Also Piquet, über den reden wir, weil der auch eingeschlagen ist im gleichen Moment und voll aus eigenem Verschulden sich aus dem Rennen gekegelt hat.
Ja, hat ausgangs von Kurve 4 das Heck verloren, gegengelenkt und in die Wand eingeschlagen und dann war vorne rechts die Radaufhängung hinüber.
Und auch aus dem Grund musste dann wohl die rote Flagge geschwenkt werden. Denn auch Piquet musste von der Strecke geputzt werden. Und alle Fahrer reihten sich dann hinter der roten Flagge eben unter rote Flagge-Bedingungen hinter der Boxenampel oder vor der Boxenampel, sagt man doch eigentlich, in der Boxengasse auf. Und warteten. Das war keine lange Unterbrechung. 10, 15 Minuten hat das Ganze gedauert. Und dann waren alle Fahrzeuge wieder von der Strecke beseitigt und es konnte weitergehen im E-Prix von Sanya. Unter anderem mit einem Haufen Attack-Mode-Aktivierungen, Tobi.
Genau. Dazu muss man aber sagen, dass bevor die rote Flagge rauskam, zuerst Safety Car auf die Strecke geschickt wurde. Und da hatten auch schon viele Fahrer den Attack-Mode aktiviert. Hat ihnen natürlich wenig gebracht, weil über die Rennunterbrechung lief die Zeit weiter und der Attack-Mode war damit abgelaufen. Beim Restart haben dann verdammt viele Fahrer ihn aktiviert. Ich glaube, außer Dillmann und Turvey alle, die noch einen hatten. Okay, und Mortara, kommen wir gleich noch zu. Robin Freins hatte zu dem Zeitpunkt keinen mehr, aber ich glaube, alle anderen Fahrer haben ihn aktiviert.
Oder waren ausgefallen.
Oder waren ausgefallen, natürlich. Ja, und Sebastian Buemi war zu dem Zeitpunkt bereits Zehnter. Ist ja, wie gesagt, aus der Boxengasse losgefahren, wegen der Untersuchung nach der Superpole, und das Auto musste geladen werden, hatte zu dem Zeitpunkt aber auch die schnellste Rennrunde gefahren. Nur da war, denke ich mal, schon klar, dass das nicht lange halten wird, denn es waren noch 10 Minuten circa. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber nur noch einige Minuten zu fahren, ja. Und die Autos hatten genügend Energie, um dann jetzt wieder mit Vollgas bis zum Rennende fahren zu können.
Oder fast. Ich muss sagen, ich sehe das gar nicht so schlimm, dass die Fahrer vor der roten Flagge ihren Attack-Mode aktiviert haben. Denn in meinen Augen ist es wirklich ein riesiger Nachteil gewesen, den Attack-Mode zu haben in Sanya. Wir haben vielleicht eine Handvoll Attack-Mode-Überholmanöver gesehen, wo man mit den 225 kW an den 200ern vorbeigefahren ist. Unter anderem nach dieser roten Flagge-Unterbrechung hat es Lucas Di Grassi an Robin Freins vorbeigeschafft, der, wie erwähnt, keinen Attack-Mode aktiviert hatte. Beziehungsweise gar keinen mehr übrig hatte. Aber ich glaube, dass es in Sanya eher eine Sache war von, wie kriegen wir den Attack-Mode am besten aus dem Weg. Mhm. Und diejenigen, die ihn während des Safety-Cars vor der roten Flagge aktiviert haben, die haben natürlich den Attack-Mode-Vorteil von 225 kW verloren. Andererseits hatten sie eine Aktivierung aus dem Weg. Und die zweite Aktivierung haben sie dann eben hinter dem Safety-Car nach der roten Flagge vollzogen. Gibt ja immer einen Safety-Car-Restart nach so einer Unterbrechung des Rennens. Und da haben dann eben, wie Tobi gerade gesagt hat, ganz viele Fahrer ihren Attack-Mode aktiviert. Dann gab es noch eine andere, durchaus erzählenswerte und halbwegs kontroverse Szene während dieses Restarts. Denn Jean-Éric Vergne, der das Rennen ja anführte nach seinem Überholmanöver gegen Oliver Rowland, der ließ ordentlich Abstand zum Safety-Car. Und das hatte eine Untersuchung der Rennleiter zufolge. Denn laut Regelwerk darf man zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Fahrzeuglängen Abstand haben zum Safety-Car. Das kennt man aus der Formel 1 vielleicht, da gibt es die gleiche Regel. Du darfst natürlich das Tempo diktieren, wenn das Safety-Car sich in Richtung Boxengasse begibt und das Rennen dann gleich wieder freigegeben wird.
Da aber ist erst, wenn die Lichter aus sind.
Genau, da ist es als Führender deine Aufgabe, das Tempo zu diktieren. Und du darfst entscheiden, wie schnell du fährst und wie langsam du fährst und wann du losfährst und wann nicht. Naja, und während die Safety-Car-Lichter noch an waren, hat Vergne schon abreißen lassen von Bruno Correa im BMW i8. Und naja, hat dann eben entsprechende mehr als 10 Fahrzeuglängen zum Safety-Car gelassen. Das hatte eine Untersuchung der Rennleitung zufolge. Allerdings ohne Konsequenzen. Erstaunlicher, obwohl doch, eine Konsequenz hat das, eine Verwarnung gab es, ne? Stimmt, ja, stimmt.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich möchte jetzt nichts falsch sagen. Es gab eine Verwarnung. Ja. Allerdings hat uns diese Untersuchung bis zum Rennende beschäftigt. Ich habe es jetzt natürlich schon gespoilert. Vergne wurde dann nicht bestraft. Aber bis zum Rennende haben wir gedacht, oh, Vergne führt den E-Prix an, ist aber Untersuchung. Was gibt es da? Pünktlich mit dem Zieleinlauf hat die Rennleitung entschieden, nee, gibt keine Strafe, sondern nur eine Verwarnung gegen Jean-Éric Vergne.
Na, immerhin haben sie Bescheid gesagt.
Ja.
Na ja, gut, das ist auch das einzige Positive daran. Ich denke, da werden wir auch nachher noch zukommen zu dem Thema. Und vor allem die Fahrer selber sind ja da auch massiv laut geworden, auch in den sozialen Medien. Wie gesagt, die Strafenpolitik, die in der Formel E verfolgt wird, ist sowas von inkonsistent und inkonsequent. Das ist, drei Fahrer machen das Gleiche, aber einer wird bestraft mit einer Zeitstrafe, der zweite kriegt eine Verwarnung und beim dritten passiert gar nichts. Ja, den Eindruck hat man jetzt, dass es da einfach nach Gutdünken geht, wer vielleicht den Rennkommissaren wie sympathisch ist oder wer da vielleicht für die Rennserie auf dem jeweiligen Markt, wo das Rennen gerade ausgetragen wird, wie wichtig ist.
Ist das sind ja Anschuldigungen.
Ja, natürlich. Ja, deshalb, aber wie gesagt, zum Thema Strafen, denke ich, kommen wir nachher noch.
Ganz kurz.
Ja, ganz kurz. Ja. Auf jeden Fall ging das Rennen dann weiter und was auffällig war, dass Roland, der ja, ich sag mal, nachdem Jeff an ihm vorbeigegangen war, ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das Tempo von Verne mitzugehen, auf einmal jetzt wieder wie der schnellere Fahrer aussah und ordentlich Druck auf Verne machte. Dann 4 Minuten vor Schluss, glaube ich, war es. Da wurde dann aber auch der Boxenfunk von Roland im Weltsignal gebracht, wo er dann seinen Renningenieur gefragt hat, ob er denn das Resultat, was er jetzt hat, riskieren soll und auf Sieg gehen soll. Und der Renningenieur sagte ihm, er soll es gut sein lassen und den Platz nach Hause bringen. Und das hat er dann auch im Endeffekt so gemacht. Blieben also die Positionen an der Spitze zumindest bis zum Zieleinlauf unverändert. Was allerdings nicht unverändert blieb, war die Position von Sebastian Buemi. Tobi.
Buemi, der war nämlich in ein ganzes Menges Chaos verwickelt, 2 Runden vor Schluss, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es ging um Position Nummer 6 zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise noch nicht mal das, eigentlich ging es um Position 7. Die Grassi fuhr auf Platz 6. Eigentlich unschuldig, steht dabei, hat nichts mit dem Duell zwischen Sebastian Buemi als 8. und Robin Freins als 7. zu tun. So, und dann ging es eben in eine hitzige Schlussphase, wo es natürlich um jede Menge Punkte in die Meisterschaft geht. Deswegen ist es verständlich, dass da mit aller Härte gefahren wird. Unter anderem auch eben zwischen besagten Kollegen Buemi und Freins. Und im Positionskampf um Rang 7 bekam Buemi offenbar einen kleinen Stupser, hat sich verbremst. Okay. Möglicherweise hat er sich allerdings auch verbremst, da Freins ihm den Weg zugefahren hat in der Bremszone. Fakt ist jedenfalls, da gab's ordentlich Kleinholz, denn Robin Freins ist nach einem Kontakt mit Sebastian Buemi, wie drücke ich's aus, ganz einfach mit höchster Geschwindigkeit in das Heck von Lucas de Grassi gerauscht, der, wie gesagt, keine Chance hatte. Der war der unschuldige Nebenstehende. Sagt man das auf Deutsch so? Ich glaube, ja.
Ja, exakt.
Ja, irgendwie so. Und wurde eben so aus dem Rennen gepflückt. Denn als unschuldiges Opfer des Unfalls zwischen Buemi und Freins. De Grassi hat seines Zeichens das Auto dann verlassen und denn mit einem Schaden, einem offensichtlichen Schaden an der Antriebswelle oder gleich am ganzen Antriebsstrang oder irgendein Aufhängungsteil war bestimmt durch. Fakt ist, De Grassi konnte nicht mehr weiterfahren. Ist De Grassi aus dem Auto geklettert, Freins hat währenddessen das Weite gesucht und weil De Grassi eben das Auto verlassen hat, musste der Rennleiter gezwungenermaßen die nächste Full-Course-Yellow-Phase ausrufen. Das bedeutete, alle Fahrer müssen auf 50 Stundenkilometer verlangsamen, die Abstände werden quasi eingefroren und weil wir eben in der letzten Runde war, ging das Rennen eben auch unter Full-Course-Yellow-Bedingungen zu Ende. Jean-Éric Vergne überquert die Linie als Sieger in Sanya. Wie erwähnt, pünktlich zum Zieleinlauf war dann auch seine Untersuchung wegen des Safety Car Restarts geklärt und Vergne nimmt als 6. Fahrer im 6. Formel E Rennen den größten Pokal entgegen. Hat das Rennen gewonnen vor Oliver Rowland und Antonio Felix da Costa, der seinen Weg schönerweise zurück in die Top 3 gefunden hat.
Gucke an. 6 Rennen, 6 verschiedene Sieger. Nicht schlecht. Und Vergne freut sich natürlich. dass das jetzt nach 6 Rennen nach oben geschafft hat, denn als amtierender Meister war das natürlich immer das Ziel, ne? Als Erster übers Ziel, über die Ziellinie zu fahren.
Es ist schon lange überfällig, gerade wenn ich zurückdenke an das erste Saisonrennen, wo er gemeinsam mit seinem Teamkollegen André Lotterer in Saudi-Arabien nach Belieben das Tempo vorgegeben hat und dann von der Durchfahrtsstrafe nach hinten gespült wurde und trotzdem noch als Zweiter über den Zielstrich kam und fast noch Antonio Felix da Costa überholt hätte. Also stark, was Wern schon damals in Saudi-Arabien gezeigt hat. Dann jetzt 3-0er in Folge, wo auch immer die Performance hin war, das Glück hat ihn verlassen. Jedenfalls ist es jetzt wieder zurück und naja, wie erwähnt, sehr lange überfällig dieser Sieg in Sanya. Das Heimrennen von seinem Tachita-Team darf man natürlich auch noch dazu sagen, die haben sich sicherlich gefreut, da auch die Anteilseigner, die Mutterfirma Seca, die hatte einige und der Teampräsident überhaupt, Tachita war mit großem Aufgebot in Sanya da. Umso schöner ist es, dass Wern den Epri für seine Heimmannschaft gewonnen hat und stellt sich mit seinem Sieg eben auch auf Platz Nummer 3 in der Fahrerwertung an. Das darf man auch nicht verschweigen. Also trotz dieser 3-0er in den letzten 4 Epri ist Jean-Éric Wern Dritter in der Fahrerwertung. Punktgleich mit ausgerechnet seinem ewigen Rivalen, naja gut, nicht ewigen Rivalen, aber Rivalen der letzten Saison, Sam Bird. Vor den beiden liegen nur noch Jerome D'Ambrosio mit 61 Punkten. Nochmal, ich habe die Punktezahl gar nicht gesagt. 54 für jeweils Wern und Bird und 61 dann für den zweitplatzierten Jerome D'Ambrosio. Der Rennsieger von Marrakesch hat 8 Punkte mitgenommen aus Sanya, liegt einen Punkt hinter dem mit 62 Zählern führenden Antonio Felix da Costa. Mit seinem dritten Podium der Saison übernimmt er die Spitze in der Fahrerwertung.
Ja, gehen wir dann mal weiter durchs Feld. Das erstmal das Rennergebnis. Platz 4, André Lotterer, Teamkollege von Jean-Éric Wern, hat sich, ich glaube, 3 Runden vor dem Ziel durchaus einem aggressiven Manöver an Daniel Abt vorbei gekämpft. Der wurde Fünfter. Dann kommen schon diejenigen, die von der Kollision in der vorletzten Runde profitiert haben. Jerome D'Ambrosio 6., Pascal Wehrlein 7., Sebastian Buemi 8., kommen wir gleich noch zu. Mitch Evans, obwohl er das ganze Wochenende im Nirgendwo war, mal wieder in den Punkten auf Platz 9. Und der letzte Punkt geht an Felipe Massa im Venturi. So, Sebastian Buemi nur auf Platz 8, hatte ich ja gesagt, kommen wir noch zu, hat seinen Grund. Er hat von den Rennkommissaren eine Strafe bekommen, weil er laut deren Ansicht die Kollision zwischen Frainz und Di Grassi ausgelöst hat, dadurch, dass er Frainz angeschoben hat. Interessant finde ich das Strafmaß. 10 Sekunden Strafe hat er bekommen. Wie gesagt, fiel damit von Platz 6 auf Platz 8 zurück. Außerdem Eduardo Mortara hatte noch eine Strafe bekommen, weil er wegen eines technischen Defektes seinen Attack-Mode nur einmal aktivieren konnte. Eine Durchfahrtsstrafe, das waren glaube ich 16 Sekunden, in die umgewandelt wurde. Er fiel damit von Platz 10 auf Platz 13 zurück. Insgesamt muss man sagen, ist Mortara am Ende so ziemlich der Pechvogel des Rennens gewesen. Der lag nämlich unmittelbar hinter Sebastian Buemi, als der auf Robin Frainz aufgefahren war und hat sich durch die Kollision vor ihm so ein bisschen irritieren lassen, ist dann nämlich mit Robin Frainz kollidiert, hat sich dabei den Frontflügel beschädigt und musste dann noch die beiden Mahindras und auch Mitch Evans überholen lassen. Und ja, dann kam noch die 16 Sekunden Zeitstrafe dazu, weil nur einen Attack-Mode verwendet. Und schon ist der gute Edo, der ja eigentlich nach seinem Sieg im letzten Rennen vorne mit dabei war im Meisterschaftskampf. Er lag ja da mit 52 Punkten, punktgleich mit Lucas Di Grassi auf Platz 3 bzw. 4. Er steht nach wie vor bei 52 Punkten, aber hat jetzt wieder so ein bisschen den Anschluss an die Spitze da ganz vorne verloren deshalb.
Tja, nichtsdestotrotz, für jemanden, der aus der Boxengasse gestartet ist, hat sich Buemi gut geschlagen, würde ich sagen. Ne? Starkes Auto eigentlich.
Definitiv, also es zeigt ja auch, was wir eben schon gesagt haben, dass die Nissans eine verdammt gute Pace hatten in Sanya. Und ja, da wäre durchaus etwas mehr drin gewesen, hätte er, ich sag mal, aus der Startaufstellung starten dürfen.
Trotzdem hat Nissan mit 25 Punkten das erfolgreichste Rennwochenende ihrer aktuellen Saison feiern können. Bisheriger Bestwert waren 14 Zähler aus Diriyah, der Saisonauftakt, jetzt 25 in Sanya. Nissan rangiert damit auf Platz 7, nur nach zwei Nullern in Mexiko, als sich die Ingenieure verrechnet haben und also verstehe ich immer noch nicht, peinlicher Fehler, damals als beide Nissans ausgerollt sind, weil sie eben eine Runde zu wenig Energie im Akku hatten. Und in Hongkong, naja, Roland in Führung liegend, dann der Full Course Yellow Fehler, dann so ein ruppiges Rennen gefahren, dass er dann irgendwann mit einem beschädigten Auto ausgefallen ist. Auch Buemi mit Aufhängungsschaden ausgefallen. Zwei Nuller in Folge, dafür jetzt 25 Punkte, Platz 7 in der Meisterschaft. Haben noch eine Menge Boden aufzuholen. Allerdings wird das, glaube ich, gar nicht so schwer, denn an der Spitze geht es richtig heiß zu. Envision Virgin Racing hat die Spitze inne nach dem Sanya E-Prix in der Teamwertung und zwar mit 97 Punkten, steht allerdings punktgleich mit Mahindra Racing, die auch 97 Punkte haben. Und dahinter wird der Abstand nicht größer. 96 Punkte hat Audi, 95 Punkte hatte Cheetah und das sind die ersten vier Teams. Also 95, 96, 97 und 97 an der Spitze. Auch dahinter sind die Abstände nicht groß. 80 BMW immer noch auf jeden Fall in Schlagdistanz. Das sind nur 15 Zähler, die den Münchenern auf DS Tachita fehlen. Also es ist noch alles drin. Und wenn Nissan weiterhin... Bei Nissan fehlt mir so ein bisschen die Konstanz in dieser Saison. Aber wenn sie ihre guten Leistungen und Performances auf der Strecke wiederholen können für die nächste Zeit, dann sehe ich Nissan im weiteren Verlauf der Saison deutlich weiter vorn.
Da müssen wir ja auch noch bedenken, dass sie ja drei Doppelnuller in Folge hatten. In Santiago ist ja auch der gute Sebastian Buemi in Führung liegend ausgeschieden. Auf der sich auflösenden Strecke hat er das Auto in die Mauer geschmissen. Wie gesagt, also da... das Potenzial ist bei Nissan definitiv da. Ja, sie haben jetzt 25 Punkte gesammelt am Wochenende in Sanya, stehen bei 46 insgesamt, also in dem einen Rennen mehr Punkte als in der gesamten Saison davor. Und sag mal, selbst zu Virgin Racing ist der Rückstand aktuell nur 51 Punkte. Ist mit zwei guten Rennwochenenden aufgeholt und wir haben ja noch insgesamt 7 Rennen vor uns in dieser Saison.
Es ist unglaublich spannend. Ich habe neulich eine Grafik gesehen, so ein klassischer Kuchen. Wer hat schnellste Rennrunde und Pole Position und all sowas, ne? Und es gab 6 verschiedene Pole-Sitter, es gab 6 verschiedene Teams, die ein Rennen gewonnen haben. Es gab 6 verschiedene Fahrer, die ein Rennen gewonnen haben. Es ist in Sachen Ergebnisse wirklich, wirklich, und das sage ich jetzt einfach so, die spannendste Formel-E-Saison, die wir bisher erlebt haben. Und das macht einfach, ich habe einfach nach jedem Rennen das Gefühl, boah, geil gewesen, jetzt ein Tag, also gerade nach den Asienrennen, jetzt bitte einen Tag schlafen und dann kann ich direkt weitermachen, weil es ist so unglaublich spannend in der Meisterschaft, dass man einfach immer mehr möchte und immer mehr möchte und immer mehr möchte und ich will gar nicht die 2 Wochen warten, bis es in Rom weitergeht.
16 Tage sogar, das ist ja kaum auszuhalten.
Das ist kaum auszuhalten.
Kaum auszuhalten.
Ja. So, gibt es jetzt noch was erzählen zu Strafen, die wir uns zurechtgelegt haben, bevor wir ins Rennen gestiegen sind? Oder eigentlich haben wir da alles durchklamüsert, ne?
Ja. Ja. Im Groben und Ganzen, ja. Wie gesagt, es fällt nur auf, dass, wie gesagt, da die Rennkommissare sehr, sehr inkonsistente Entscheidungen treffen. Und vor allen Dingen, mal als jemand, der im Endeffekt im Bereich der Formel E arbeitet, dass erst 4 Stunden nach dem Rennende tatsächlich erst bekannt gegeben wird, wer noch eine Strafe bekommt und wer nicht. Das hatten wir letztes Mal schon mit Sam Bird und jetzt war es tatsächlich in Sanya mit der Strafe für Buemi genau das Gleiche. alle Medien hatten da die Sachen schon veröffentlicht und mussten dann 4 Stunden nach Ende nochmal alles korrigieren, weil noch zusätzliche Strafen ausgesprochen wurden. Das ist auch eher suboptimal kommuniziert, sage ich mal, von der Formel E. Ja, wie gesagt, zum Thema Inkonsistenz. Mitch Evans schiebt Tom Dillmann mitten im Rennen an. Mitch Evans hat in Mexiko auch schon Jean-Éric Vergne in der Stadionsektion angeschoben. Beides Male keine Strafe bekommen. Sam Bird kriegt, weil er André Lotterer anschiebt, ähnliche Situation, nachträglich eine 5-Sekunden-Strafe. Jetzt kriegt Buemi, weil er Freins anschiebt, nachträglich eine 10-Sekunden-Strafe. In Marrakesch hat Alex Sims, weil er Edo Mortara gedreht hat, möglicherweise gab es aber auch gar keinen Kontakt zwischen den Fahrzeugen, sogar nachträglich eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Das ist...
Santiago war das aber.
Santiago, Entschuldigung, nicht mehr in Marrakesch, hast du vollkommen recht. In Marrakesch hat Sims sich ja an Felix da Costa angelehnt und die beiden haben die Doppelführung weggeworfen. Nee, war Santiago, hast recht. Ja, die Kollisionen waren an und für sich alle relativ ähnlich und vergleichbar, aber das Strafmaß, was es da gibt, ist so breit gefächert. Wie gesagt, man hat selber überhaupt keine Ahnung mehr, was denn jetzt eine Strafe gibt und wie viel es dafür geben könnte. Auch Santiago zum Beispiel, André Lotterer ist da mit Schwung dem Antonio Felix da Costa ins Heck gefahren vor der Haarnadel. Der hat daraufhin Jean-Éric Vergne abgeräumt, gab auch keine Strafe. Ich weiß nicht. Da könnte man sich doch auf jeden Fall etwas mehr bemühen, auch die Sachen gleich zu bewerten. Ja, ich will jetzt nicht sagen, es fällt auf, dass es immer die gleichen Teams sind, die kaum oder wenig bestraft werden. Grundsätzlich fällt schon auf, dass da oftmals bei ähnlichen Vergehen mit zweierlei oder dreierlei Maß gemessen wird.
Und genau diese Forderung nach einem einheitlicheren Strafmaß hat auch die Formel E in den Tagen nach dem Sanya-E-Prix bewegt, ganz besonders am Montag, als die Hölle los war auf Twitter. Ich hab ein bisschen länger geschlafen an dem Tag und bin aufgewacht und meine Timeline brannte. Es war so Feuer in der Diskussion. Die Fahrer, die sich nach dem Rennen, ganz besonders Lucas Di Grassi und Robin Freins, schon in den Medien eine Schlammschlacht geliefert hatten, die sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben haben. Di Grassi sieht Freins eindeutig als Schuldigen für den Unfall mit Buemi, der dann für das Rennende vom Audi-Fahrer gesorgt hatte. Der hat seinem Frust auf Twitter in aller Öffentlichkeit mal ein bisschen Raum gegeben und gleichzeitig eben ein einheitlicheres Strafmaß gefordert. Der hat geschrieben, ich zitiere ihn da jetzt mal, nur um das mal klarzustellen, warum die Strafen in der Formel E nicht gerade fair sind. Buemi fuhr auf Platz 8, crasht dann mit Freins und der nimmt mich aus dem Rennen. Buemi wird 6., bekommt eine 10-Sekunden-Strafe, wird 8. und bekommt 4 Punkte. Freins bekommt nichts dafür, dass er beim Bremsen noch rübergezogen ist. Buemi hätte eine viel härtere Strafe bekommen sollen oder zumindest keine Punkte. Naja, und Robin Freins fühlte sich im gleichen Zug auf den Schlips getreten, denn Di Grassi hatte ja gesagt, dass der Niederländer in der Bremszone rübergezogen ist. Das ist in den TV-Bildern, wie erwähnt, nicht wirklich klar für mich zu erkennen. Tobi hat da, glaube ich, Tobi, du denkst, dass Buemi da schuld ist, ne?
Auf dem, was bislang an Bildern zu sehen war, würde ich das sagen. Ich warte darauf, dass die Formel E endlich das Highlight-Video von den Onboard-Kameras freigibt. Ich würde das tatsächlich gerne mal aus der Sicht von Buemi sehen, wie es zu der Kollision gekommen ist. Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber nach dem, was man bislang erkennen konnte, das war leider nicht so viel, ist es tatsächlich so, dass Buemi ganz auf der Innenseite versucht, an Freins vorbeizugehen, der auch sich ganz auf die Innenseite bewegt und dazu macht. Und ob es an der schmutzigen Strecke auf der Innenseite lag oder daran, dass Buemi sich schlicht und ergreifend verschätzt hat, Buemi knallt anschließend Felix da Costa, Quatsch, dem Freins natürlich, so ins Heck, dass der Wagen hinten abhebt. Damit blockieren die Vorderräder und er rutscht einfach nur geradeaus und trifft den unglücklichen Lucas Di Grassi, der dieses eine Mal tatsächlich überhaupt nichts dafür konnte. Ja, das muss man ja auch sagen. Di Grassi ist ja sonst auch kein Kind von Traurigkeit. Wurde ja auch schon mal als Lucas Di Crashy bezeichnet, weil er auch gerne seinem Vordermann mal hinten drauf fährt. Zum Beispiel Pascal Wehrlein in Marrakesch durfte das erleben. Ja, aber wie gesagt, in dem Fall, Di Grassi konnte überhaupt nichts dafür und hat dann 6 sicher geglaubte Punkte verloren, die am Saisonende, denke ich mal, wo alles so eng ist, verdammt wehtun können, diese 6 Punkte.
Ja.
Muss man mal drüber nachdenken, wenn er 6 Punkte mehr hätte, dann stände Di Grassi jetzt bei 58 Punkten. Er hätte damit D'Ambrosio noch 2 Punkte weggenommen. Legt dann einen Punkt nur hinter D'Ambrosio. Jetzt sind es 9 Punkte hinter D'Ambrosio und 10 Punkte hinter Felix da Costa. Und wie gesagt, so eng wie das Feld dieses Jahr ist, kann am Saisonende jeder einzelne Punkt entscheidend sein und das waren 6 Punkte, die er ohne eigenes Zutun unschuldig verloren hat.
Ja. Auf Twitter ging es dann aber noch weiter übrigens, ne?
Ja.
Also nachdem Di Grassi sich über Freins beschwert hat, dass er sich eben in der Bremszone noch bewegt hat, Freins dabei 2-mal falsch geschrieben hat, antwortete Freins ganz einfach: Wie kannst du sagen, dass ich beim Bremsen noch rübergezogen bin, wenn du nicht mal meinen Namen richtig buchstabieren kannst? Ja, und Di Grassi antwortete darauf: Buemi hat gesagt, dass du das gemacht hast. Du solltest ihn wohl mal anrufen. Und darauf dann wieder Freins: Natürlich sagt er das. Das nennt sich rette deinen eigenen Arsch. Du solltest sowas ja inzwischen auch schon kennen. Hashtag Story of your life. Das tat richtig weh. Naja, und ein paar Formel-E-Fahrer haben sich dann jetzt noch als kleine Randbemerkung auch noch eingeschaltet. Antonio Felix da Costa hat ein paar lachende Emojis dazu geschickt. Oliver Rowland, einen Popcorn-essenden, wie heißt er denn? Das ist doch auch so ein berühmter, also ein GIF eben, oder ein GIF, dass ich jetzt hier nicht auf die Finger bekomme von der Internetfraktion. Sage ich einfach beides. Also Oliver Rowland hat auch ein GIF dazu geschickt, seinen Senf dazugegeben. Es ging richtig ab am Montag nach dem Rennen. Und die Überschrift von all dem Ganzen eben, die Forderung nach einem einheitlichen Strafmaß. Und ich finde, das ist langsam auch angebracht. Die Diskussion gab es auch schon in der Formel 1 und natürlich auch schon in einem Haufen anderer Rennserien. Aber es ist klar zu erkennen, dass nicht immer mit dem gleichen Maß gemessen wird in Sachen Strafen. Das mag vielleicht aufs Team ankommen, wie Tobi das sagt, das mag vielleicht aber auch einfach auf die Rennsituation ankommen. Da gibt es dann die Frage, gerade nach dem Hongkong-Rennen gab es die Frage, entscheidet die Konsequenz über das Strafmaß oder entscheidet die Tat über das Strafmaß? Und all sowas sind Fragen, die sich die Formel-E-Rennleitung jetzt stellen muss. Und ich bin sicher, dass da hinter den Kulissen eine Menge diskutiert wird momentan und bin mir aber auch sicher, dass wir in den nächsten Rennen weiterhin über das Strafmaß in der Formel E reden werden. Da sehe ich noch kein Ende der Diskussion.
Befürchte es auch.
Dann haben wir's, weil das Ende vom Rennen haben wir erreicht, oder?
Tja, so sieht's wohl aus. Da bleibt eigentlich nur noch die eine Fraktion übrig, die wir immer noch mal mitnehmen, bevor das Spiel zu Ende ist, ne? Also Tobi, mach dich bereit, ich klicke den Knopf.
Der Formel E Fakt der Woche.
Vorhin hab ich's schon gesagt, die Formel E ist spannender denn je. In den ersten 6 Saisonrennen haben wir 6 Sieger bekommen. Das ist genau die gleiche Anzahl, die die Formel 1 seit dem USA Grand Prix 2016 hervorgebracht hat. Und noch ein kleiner netter Fakt am Rande, doppelter Fakt der Woche quasi. 5 verschiedene Motoren waren in dieser Saison auf dem Podium. Beziehungsweise noch nicht mal das, auf dem obersten Treppchen auf dem Podium. 5 Motorenhersteller haben ein Formel-E-Rennen gewonnen in der aktuellen Saison. Und das sind ganz genauso viele Motorenhersteller wie in der Formel 1 seit dem Ungarn Grand Prix, haltet euch fest, 2006. Es gab Ferrari, Mercedes, Renault, BMW und Ungarn 2006 Jenson Button im Honda.
Na, guck mal an.
Und in dieser Formel-E-Saison BMW, Mahindra, der Vollständigkeit halber einfach Audi, die zweimal auf dem obersten Treppchen standen, ZF, Schrägstrich HWA, Schrägstrich Venturi und DS. Sehr die cool. Formel-E macht richtig Spaß.
Genau, das ist das, weshalb wir so gerne schauen.
Absolut. Ah, richtig gut. Ich mag die Formel-E. Macht Spaß da.
Das ist schön.
Das Tobi, ist schön.
Tobi W. ist zwiegespalten wahrscheinlich.
Ja. Nö. Ich mag's auch. Also das muss ich jetzt dazu sagen, das war Sanya war jetzt natürlich nicht das spannendste und auch nicht das actiongeladenste Rennen der Saison. Aber wenn man eine Woche vorher den großen Preis von Australien gesehen hat, dann sieht man, dass auch ein äußerst langweilig oder für die Verhältnisse langweilige Formel-E-Rennen doch deutlich spannender ist als ein Formel-1-Lauf. Von daher. Jetzt heißt, ja, der Lukas Storms schreibt übrigens gerade im Channel, der Fakt der Woche heißt jetzt, Tobi blamiert die Formel 1. So kommt man zu.
Die Frage ist, welcher Tobi? Beide eigentlich.
Ja, das ist egal, jeder von uns hat das Thema irgendwie immer wieder mal, ne?
Abschließend nochmal, wer ist euer Fahrer des Rennens? Ich möchte jetzt nur einen Namen hören.
Du hast es von mir in schriftlicher Form bekommen. Oliver Rowland.
Okay, Oliver Rowland bei Tobi. Bei mir, ich glaube auch Oliver Rowland. Ich habe im Chat mal ein bisschen gefragt, denn bei jeder Live-Episode haben wir immer einen Chat dabei. Da könnt ihr euch gerne einwählen und ein bisschen mitchatten. Da wurde geschrieben von Christian Kresse, Wern, Lukas Storms, André Lotterer, Dirk S., Lukas Di Grassi. Also wir haben schon ein ziemlich breites Spektrum an Fahrern des Rennens. Jetzt da Phil das Schlussgebende, das
Schlussgebende.
Naja, die Entscheidung treffen, wer jetzt Fahrer des Rennens ist.
Was? Nee, ich entscheide hier gar nichts. Also ich meine, die Zeichen stehen natürlich auf Roland bei dem, was er da abgeliefert hat. Das ist schon beachtlich. Aber keine Ahnung, wenn es jetzt irgendwie um ein besonderes Rennen geht, dann wäre ich ehrlich gesagt eher bei Buemi, der aus der Box gekommen ist und eigentlich hätte Sechster werden können und einfach tatsächlich aus dem Fahrzeug rausgeholt hat, was irgendwie ging, ne? So in bester Di Grassi-Manier von hinten alles mitgenommen, was irgendwie zu holen war. Also das wäre jetzt so meine Wahl, um nicht so die klassische, ja klar, Roland-Karte zu ziehen. Aber ja, aber ohne seine Leistung schmälern zu wollen. Das will ich jetzt nicht kleinreden.
Ja, ach, Roland und Wern waren so auf Augenhöhe. Wer sich interessiert dafür, nochmal ganz schamlos verlinkt auf unser Formel E Power Ranking, was wir nach jedem E-Prix bringen. Mein absoluter Lieblingsartikel auf eFormel.de in dieser Saison. Da geht so viel Arbeit rein und so viel Zeit, aber es macht so Spaß. Und das ist so lang zu lesen, aber es lohnt sich wirklich. Und da stimmen wir immer ab, ganz subjektiv, wer der Fahrer des Rennens ist. Und von 10 möglichen Punkten hat Roland 9,6 von unserer Redaktion bekommen, plus Robert Seibert vom motorsportmagazin.com 9,6 für Roland und 9,4 von 10 möglichen für Wern. Also die haben sich wirklich wenig genommen. Deswegen verstehe ich das, wenn man sowohl Roland als auch Wern auf dem Radar hat nach dem Sanya E-Prix. Die waren wirklich auf Augenhöhe, die beiden.
Hier auf diesem Wege auch nochmal danke an sowohl an den Robert, der diesmal mitgetippt hat, als auch an die Kollegen aus den anderen Redaktionen, die davor schon ihre Tipps abgegeben haben. Da hatten wir ja einmal den Chris Stevens von Formula Spy und den Norman von Motorsport
genau.
Total.
Richtig. Norman Fischer von Motorsport Total und Formel1.de.
So. Gut, eine Sache, die ich noch, der Ricardo hat mich da gerade im Chat drauf angesprochen. Was sage ich zum Tippspiel? Wir haben ja ein Formel-E-Tippspiel, wo wir doch auch eine ganze Reihe von Mittippern begrüßen dürfen. Ich scroll jetzt mal gerade da durch. Es sind doch tatsächlich 91 Tipper, die schon Punkte gesammelt haben und zusätzlich noch ein paar, die sich zusätzlich registriert haben, aber nicht getippt haben. Und ich habe meine Führung ausgebaut.
Ja, da freut sich aber einer.
Das ist auf jeden Fall, obwohl ich muss sagen, ich habe mich über die Strafe für Buemi noch geärgert, weil ohne die hätte ich einen Tagessieg geholt. Aber Spaß beiseite, sagte, herzlichen Dank an alle, die da mittippen und natürlich auch herzlichen Dank an Ricardo, der sich die ganze Arbeit macht und die, die Gruppe ins Leben gerufen hat und auch immer zeitnah nach Qualifying und Rennen aktualisiert. Für diejenigen von euch, die noch nicht mittippen und gerne da dabei sein wollen, unter kicktipp.de/formel-e findet...
Oder?
Halt, nee, .de habe ich.
Okay.
Alles ich kenne beides. kicktipp.de/formel-e oder geht auch vielleicht beides. Findet ihr die unsere Tippgruppe und ja, auch wenn die Saison fast zur Hälfte rum ist, mitmachen könnt ihr trotzdem noch, macht einen Riesenspaß und 135 Punkte gibt es aktuell zu schlagen.
Ja, Ricardo selber rangiert auf dem 4. Platz, 11 Punkte hinter dir, also
ne? Da ist noch alles
drin. Einmal schief getippt, Tobi, und dann hat er dich, geht ganz schnell.
Darüber bin ich mir bewusst, ja.
So muss es sein. Tobi Lein, machst du noch einen kurzen Patreon-Ausflug und dann machen wir zu hier.
Ja, ein Riesenspaß macht mindestens genauso viel wie unsere Kicktipp-Gruppe patreon.com/epod. Für all diejenigen, die noch mehr vom E-Pod hören wollen, da gibt es das Formel-E-ABC, da gibt es die Pre- und Post-Show, das, was bei den ganzen E-Pod sonst so weggeschnitten wird, das bleibt da noch dran, das macht immer super Spaß zu hören. Auf jeden Fall mal vorbeigucken und sich was auswählen. Es lohnt sich, wirklich. patreon.com/epod und wir bedanken uns natürlich bei all denjenigen, die schon dabei sind.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch den beiden Tobis fürs Dabeisein, fürs Mitspielen und beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei, hoffe ich, ne?
Immer wieder.
Ja, danke auch dir, Phil. Super nice. Dann drücken wir jetzt das Knöpfchen zum letzten Mal und verabschieden uns noch in eine kurze Postshow für die, die live dabei sind bzw. bei Patreon sind. Und alle anderen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.